Heute zu Gast bei Behind the Sea Alexander Stamm. Alex ist COO bei Losberger de Boer und Losberger produziert und vermietet auch temporäre Locations, wie zum Beispiel große Zelte oder auch kubische Locations, die man sich mieten kann für Flagship-Stores oder Messen und auch sogar für das Oktoberfest zum Beispiel, denn diese Wiesenzelte sind natürlich auch eine Art von temporären Häusern. Alex hat mit mir über seinen Werdegang gesprochen, wie ist er eigentlich COO geworden bei Losberger und was gab es dort alles für prägnante Meilensteine. Für mich sind zwei Zitate heute hängen geblieben. Das erste ist, 90% of success is showing up. Das finde ich ist ein wahnsinnig tolles Zitat und das sollte man sich mal durch den Kopf gehen lassen für seine Karriere. Und das zweite ist, nicht hektisch werden, denn nach Hektik kommt Panik und nach Panik kommt der K.O. Wenn ihr wissen wollt, was die Unterhaltung um diese Themen war, dann hört rein im Podcast jetzt mit dem COO von Losberger de Boer, Alex Stamm. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Alex, herzlich willkommen im Podcast.
Franz, schön, dass du da bist, dass du die Reise auf dich genommen hast, heute aus München ins schöne Bad Rappenau.
Absolut.
Vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast.
Ja, danke dir auch für die Einladung. Ich bin gerade vorhin schon so ein bisschen über den Standort hier gefahren, ist riesengroß. Wir haben heute ja wieder, ich würde sagen, einen Hidden Champion oder auch eine Firma, die etwas produziert, was man für selbstverständlich erachtet, sich aber gar nicht so richtig fragt, wer macht das eigentlich? Und ich habe an der Stelle Gott sei Dank die Intro gekriegt, also auch liebe Grüße raus an Daniel, aber wieder so eine Firma aufgesammelt. Sag uns doch mal, was du machst, wer du bist und was dein Thema ist.
Genau. Fangen wir vielleicht ganz kurz da an. Familie und ich persönlich, also ich bin 51 Jahre alt, verheiratet, sehr glücklich, wohne in Bad Säcking, das ist im Südschwarzwald, direkt an der Schweizer Grenze. Also ich bin ein Office-Pendler sozusagen. Ja. Das sind jeden Montagmorgen 300 Kilometer, aber man gewöhnt sich ja so ziemlich an alles. Und wenn der Job Spaß macht, ist es auch grundsätzlich kein Problem. Meine Kinder sind zwischen 12 und 19 Jahre alt. Wir haben noch einen Hund und ein Pferd und es funktioniert ganz gut, weil wir dieses Quality-Time-Konzept einfach fahren. Wenn ich zu Hause bin, am Wochenende vor allem, dann bin ich schon sehr intensiv mit der Familie beschäftigt. Im Moment ist es ein bisschen mehr Schule und weniger Brettspiele. Das hat sich die letzten Jahre ein bisschen gedreht. Aber so ist es halt. Es macht ja auch Spaß.
Na klar.
Von der Ausbildung ist bei mir etwas bunter. Ich habe zunächst eine kaufmännische Lehre gemacht, dann Elektroinstallateur gelernt. Warum das alles so gekommen ist, erzähle ich gerne nachher.
Gerne, ja.
Dann habe ich Elektrotechnik studiert in Frankfurt, später noch Maschinenbau. Also ich bin quasi ein Doppelingenieur, wenn man es so will. Und dann auch später noch ein MBA an der London Business School und der Columbia University absolviert. Heute bin ich COO der Losberger de Boer Gruppe, der von dir erwähnte Hidden Champion. Wir sind im Bereich flexible, modulare Raumlösungen unterwegs. Das ist auf der einen Seite das Klassische, du kommst aus München.
Ja.
Oktoberfest ist ja bekannt. Also Kerntechnologie ist so ein Zelt, wie sie auf dem Oktoberfest stehen.
Ja.
Also Aluminiumprofile, die Planen dazu, der Fußboden. Aus einem Zelt wird eine Halle, wenn die Wände und das Dach quasi fest wird. Das machen wir also auch. Und zusätzlich haben wir auch noch einen Containerbereich, wo wir Container aus Stahl auch herstellen, verkaufen und diese auch vermieten. Also das gilt für die Zelte auch. Auch die produzieren wir, verkaufen sie an Zeltvermieter. Wir sind aber auch einer der größten Zeltvermieter weltweit und können dadurch ein sehr breites Spektrum abdecken. Und das Schöne finde ich halt, du hast jetzt innerhalb von kürzester Zeit verstanden, was wir machen. Das war bei mir nicht immer so, weil wenn man in der Automobilzuliefererindustrie ist und macht da drei Teile für drei verschiedene Autos, dann dauert es immer ein bisschen, bis die Leute überhaupt verstehen, was man da so macht. Und das ist das Schöne, wenn man bei einem OEM arbeitet, also Endprodukte und auch für meistens angenehme Anlässe, weil Events sind ja in der Regel sind ja schöne Anlässe. Natürlich gibt es auch Themen wie Flüchtlingsunterkünfte, wobei man da auch hilft. Das ist jetzt keine Party, aber man kann da auch den Leuten helfen und von daher gibt das auch sehr viel Sinn. Und wir sind knapp 1000 Mitarbeiter bei Losberger der Bur mit 250 Millionen Umsatz, sehr international. Also wir können ungefähr sagen, dass wir ca. 40% deutsche Mitarbeiter haben oder wohnhaft in Deutschland. Ich rede jetzt hier nicht von den Staatsangehörigkeiten, sondern von den Mitarbeitern in, in Deutschland sozusagen. 25% sind Holland, in Holland ansässige Mitarbeiter. Dann haben wir noch so rund 10% französische Kollegen und Kolleginnen und der Rest verteilt sich dann über die Welt, wobei der primäre Footprint ist in Europa und wir haben aber auch noch Standorte und Sites in USA und in China und Mittleren Osten.
Genau. Ja, also echt beeindruckend. Wie gesagt, diese Zelte nimmt man immer so dahin. Gleich noch ein paar auch Rückfragen zum Geschäftsmodell, weil du gesagt hast, Vermietung und natürlich auch Produktion der Zelte. Aber erstmal, gibt es irgend so ein bekanntes? Sind das zum Beispiel die Oktoberfestzelte, die von euch kommen? Oder was kannst du so ein paar Bekannte nennen, dass die Zuhörenden vielleicht irgendwie so wissen, ah, okay, das ist von euch gebaut?
Ja, wir waren zum Beispiel der COP in Glasgow. Der war zu einem Großteil von unserer Vermietorganisation. Wir waren bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, haben wir sehr viele Zelte aufgebaut. Und man kann eigentlich sagen, dass in der Regel die viele Events in Deutschland, das sind dann oft auch Kaufkunden sozusagen, die selbst Zeltvermieter sind, weil die Zeltvermietung an sich ist eigentlich eher ein regionales Geschäft. Das heißt, ein Zeltvermieter, der im Münchner Raum sitzt, der wird jetzt weniger auf den Hamburger Dom anbieten.
Na klar.
Und wir haben so, wir haben natürlich auch eine eigene Vermietung und wir arbeiten auch oft dann mit Kunden zusammen. Weil es ist natürlich so, der Zeltbestand, den jeder Vermieter hat, der ist natürlich endlich. Und wenn ein Zeltvermieter vielleicht eine bestimmte Fläche nicht mehr abdecken kann, dann kooperiert man dann auch mal mit Marktbegleitern.
Verstanden.
Und man versucht da natürlich eine gute Kooperation zu fahren, aber es ist natürlich auch nicht immer ganz einfach, wenn man in unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen unterwegs ist, weil wir natürlich, Produktion ist ja klassischer sekundärer Bereich.
Ja.
Und im Servicebereich sind wir halt nun mal auch. Und ja, man muss sich es einfach vorstellen, BMW hat eine eigene Autovermietung. Das würde jetzt ein Erich Sixt auch nicht immer lustig finden, beispielsweise. Ne? So ein bisschen als einen Vergleich.
Ja, macht absolut Sinn. Wenn ihr sagt, Zeltvermietung und Produktion, ist die Vermietung ähnlich groß oder ist es eher ein kleiner Teil von eurem Geschäft?
Nein, wir haben also ein paar hunderttausend Quadratmeter Zelt. Und umsatzmäßig kann man sagen, ist das so rund 50-50. Ja, also das ist schon, also es ist beides signifikant. Okay. Also wir sind da sehr, es ist sehr ausgeglichen, würde ich sagen.
Okay.
Und wir können da auch ein Stück weiter mit spielen, weil im Endeffekt der Kunde möchte eine Lösung haben und wir können ihm beide Lösungen bieten, weil am Ende ist es ein Finanzierungsmodell.
Absolut.
Der Kunde sagt, ich brauche ein Dach über dem Kopf und dann sagen wir, okay, willst du es dir kaufen oder willst du es mieten? Ja, ja, oder willst du vielleicht auch erst mieten und dann kaufen. Also wir sehen da mehr Synergien als Probleme, auf jeden Fall. Aber es ist halt immer so, das gilt ja auch für Organisationen, es hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Aber ich glaube auch, dass wir aus unserer internationalen Organisation mehr Synergien schöpfen, als dass wir da kulturelle Themen drin haben. Das funktioniert bei uns auch ganz gut.
Sehr cool. Ja, bin ich gleich so ein bisschen auf die Challenges gespannt. Die sind natürlich einmal in deiner Rolle, aber auch gesamtorganisatorisch vorhanden. Wenn ihr natürlich 50-50 habt, also einmal Vermietung und dann natürlich auch also Fertigung oder Produktion, da ist natürlich eine ganz andere Kunden-Journey dahinter. Ne? Bei der Vermietung, die geht ja viel länger. Ne? Da habt ihr dann quasi ihr vermietet und das fängt dann damit an, dass natürlich die Zelte irgendwie auch gut, kostengünstig, sicher etc. produziert werden müssen. Aber das geht ja noch viel weiter, weil ihr ja sozusagen verantwortlich seid bis zum ich hole mir das Zelt wieder zurück und die Vermietung ist abgeschlossen, während beim Verkauf im Endeffekt für euch die Kundenjourney dann ja so endet, wobei der vielleicht noch ein paar Reparaturen hat und solche Sachen. Aber erzähl mal, was sind so die Herausforderungen gerade, vielleicht so die Top 1, 2, die dich nicht schlafen lassen in deiner Rolle und wahrscheinlich auch in der Branche dann rundherum?
Also ich schlafe grundsätzlich sehr gut.
Okay, gut.
Schon mal ein wichtiges interessant Thema. Ist, dass deine Annahmen es ist genau umgekehrt.
Ah, tatsächlich.
Es ist genau umgekehrt, weil im Endeffekt, wenn wir ein Zelt verkaufen an einen Zeltvermieter und der behandelt das Zelt gut, dann ist das, ich will jetzt nicht sagen Jahrzehnte, aber es ist deutlich über 10 Jahre im Markt.
Ah, okay.
15 Jahre im Markt. Und Und wenn halt das Zelt nach 16 Jahren zusammenbricht, weil wir da irgendeinen Fehler haben oder irgendeine Schweißnaht nicht richtig ausgeführt war und die dann irgendwann über diese Biegebelastung oder die ständige Belastung irgendwann dann aus Materialermüdung brechen würde, das wollen wir natürlich auf jeden Fall vermeiden. Das heißt aber auf der anderen Seite natürlich nicht, dass wir in der Zeltvermietung uns leisten können, Zelte aufzubauen, die nicht sicher sind. Also sicher müssen die genauso sein, aber die Herausforderungen sind einfach ein Stück weit anders. Ich sag mal so, wenn bei uns einer ein Zelt bestellt in der Produktion, dann ist es ja in der Regel für ihn auch für den Zeltvermieter ein Investitionsobjekt. Das heißt, wenn das 2 Tage später käme, dann ist das normal nicht so schlimm. Wobei wir natürlich, unser Anspruch ist, trotzdem pünktlich zu liefern.
Ja.
Aber wenn die Zeltvermietung 2 Tage zu spät ist und der Event war geplant am Samstag und die sagen dann am Montag, okay, jetzt sind wir fertig, Rihanna ist aber dann schon wieder weg, dann funktioniert das natürlich nicht. Also die Herausforderung, das ist einfach das Spannende, die sind sehr unterschiedlich und wenn man auf so ein Zelt drauf guckt, würde man im ersten Moment denken, naja, das ist ja alles relativ easy, ja, aber es besteht aus sehr vielen Einzelteilen und es ist so ein bisschen wie bei Lego. Also ich weiß nicht, du bist vielleicht auch noch mit.
Auf jeden Fall.
Kennst du auch noch Fischertechnik?
Fischertechnik, und, Lego-Technik, alles.
Genau, so, und mich hat immer schon fasziniert, wenn ich Lego aufgebaut habe, dass da eigentlich meistens, oder ich kann mich an gar keinen Fall erinnern, wo wir jetzt zu wenig oder zu viele Teile gehabt hätten. Und das ist letztlich die Herausforderung, die wir auch haben. Ja, dieses das Beherrschen der Komplexität, das macht es eigentlich aus. Und auch bei der Vermietung, was besonders ist bei uns, in der Regel ist Vermietung immer bezogen auf Units.
Okay.
Also wenn du dir was mietest, ist es in der Regel ein Auto, eine Baumaschine im Baumarkt, ein Anhänger, eine Leiter, ein bestimmtes Werkzeug. Natürlich mietest du bei uns ein Zelt, aber bei uns von der Logik vermieten wir die ganzen Teile einzeln.
Stimmt, ja.
Ja, und dann haben wir auch teilweise, also ich sag mal so, wenn ich ein Zelt habe, was 100 Meter lang ist, kann ich da nicht ohne weiteres 250 Meter lange Zelte draus bauen. Dann brauche ich wieder 2 Endstücke sozusagen. Das funktioniert alles nicht so einfach. Und das ist schon ein komplexeres Operations Research Thema, was wir da haben.
Genau. Wenn du es so zusammenfassen würdest, was wären so wirklich die 1, 2, 3 Herausforderungen, obwohl du gut schläfst natürlich, aber was sind so die Sachen, die dich gerade rumtreiben, vielleicht auch so ein bisschen aktuell auf 2025 blickend?
Ja gut, momentan ist natürlich die wirtschaftliche Lage, das merken wir natürlich auch. Deutschland ist für uns ein wichtiger Markt und da haben wir aber auch den Vorteil, dass wir natürlich auch international sehr präsent sind und können da kompensieren. Also natürlich die aktuelle Marktsituation, wie alle anderen auch, Fachkräftemangel, aber das ist wahrscheinlich, bin ich jetzt wahrscheinlich der 100. Podcast bei dir, der das jetzt quasi von sich gibt. Aber das Beherrschen der Komplexität und natürlich auch unser saisonales Geschäft. Und das noch in der Kombination zu einer Optimierung des Working Capital, das ist nicht immer so einfach.
Ja, das macht Sinn. Und was würdest du sagen, sind so die Innovationen, die dann vielleicht auch da reinpassen in diese Challenges? Also an was, muss natürlich nicht verraten, was kommt, aber was sind so die Sachen, die man in eurer Branche, an was für Innovationen arbeitet man da?
Ja gut, es gibt grundsätzlich Produkte. Also ich sag mal, ein komplett neues Zelt. Und dann gibt es auch immer Features zu einem Zelt oder auch einem Container.
Ja.
Und dann gibt es natürlich auch noch die Optimierung nach innen. Und das haben wir auf allen Ebenen machen wir das, ja. Also wir arbeiten immer schon auch an einer neuen Produktgeneration oder halt auch ein Erker für ein Zelt oder ein Balkon beispielsweise, eine spezielle Treppe. Ja. Das würde ich dann jetzt nicht unbedingt als Innovation. Eine Innovation ist für mich schon eher so auf der Produktebene zu Hause. Aber in den Features arbeiten wir auch. Und was wir in der letzten Zeit auch sehr stark mit reingenommen haben, ist das sogenannte fertigungs- und montagegerechte Design. Also dass wir quasi eher nach innen nicht unbedingt nur die natürlich muss man die Funktion für den Kunden immer als Prio einsetzen und im Fokus haben.
Ja.
Aber auch, dass wir es gut produzieren können, beispielsweise. Ja,
dann hält man natürlich auch die Liefertermine, ne? Dann hält man die Kosten, dann kann man auch gute Preise bieten und so weiter.
Genau, und das ist so, würde ich mal sagen, in a nutshell sind das so wichtige Themen. Ja.
Cool. Und dann gibt es wahrscheinlich auch Innovationen so in diesem Servicebereich, dass man sagt, okay, es gibt jetzt eine ganz neue Vermietung oder man macht irgendwie, weiß ich nicht, da gibt es ja dann auch Produkte wie Einmal-Event-Vermietung oder vielleicht sogar sowas Ähnliches wie, dass es einem ein Jahr gehört oder sowas in der Art. Gibt es da auch sowas, so Services-Innovationen oder sowas in der Art?
Ja, wobei ich würde das jetzt nicht unbedingt als Service-Innovation, das ist ja ein Stück weit der Punkt, den ich vorhin auch erwähnt hatte, letztlich wie der Kunde das finanzieren möchte, das wollen wir eigentlich dem Kunden überlassen.
Okay.
Und der Kunde hat bei uns immer die Möglichkeit, ein gemietetes Zelt zu kaufen.
Okay.
Und das muss man dann einfach besprechen, ob das Sinn macht und in welcher Konstellation. Das ist dann immer sehr individuell. Mhm. Aber wir versuchen natürlich jetzt schon Themen, ich sag mal im Umfeld CSRD, ne? Corporate Social Responsibility Directive, das sind Themen, die wir halt sehr massiv angehen bei uns im Haus. Oder auch Einsatz von KI, wobei ich da auch sagen muss, egal auf welchem Kongress ich bin oder mit welchen Leuten ich einfach mich unterhalte, es gibt sehr viele Ideen, aber wenn man dann mal guckt, was es für Use Cases gibt, das ist dann schon noch ein bisschen überschaubar.
Ja.
Ja, aber ich könnte mir auch schon vorstellen, dass man da mittelfristig das eine oder andere noch einsetzen kann.
Sehe ich auch so, ja. Also das Thema KI kommt auch oft im Podcast und generell natürlich auch hoch. Und ich glaube, wir sind da so, die machen gerade so die ersten 10 Schritte in einem Marathon. Ja, das wird uns ewig begleiten. Und dementsprechend muss man, glaube ich, jetzt aufpassen, dass man nicht sagt, okay, das ist jetzt alles noch, also gedämpft und braucht man sich nicht anschauen, sondern dass man am Ball bleibt. Aber ich gebe dir auch recht, es gibt jetzt noch nicht so viele Use Cases, wo man diesen Hype, der jetzt da so die letzten 12 Monate durchs Netz und generell rumging, wo man sagen würde, wow, okay, das verändert jetzt alles, jetzt im Moment, sofort, sondern das kommt erst sehr schleichend. Und irgendwann guckt man zurück und denkt sich, oh Mist, die letzten 5 Jahre, da hätte man was tun sollen.
Ja, und ich glaube, also mein Key Takeaway ist einfach, Daten sind einfach wichtig. Man braucht Daten, wenn man KI einsetzen will. Und ich glaube, die Herausforderung ist heute, dass man heute schon mal Daten sammelt, obwohl man noch gar nicht genau weiß, ob und wie man die bald braucht. Aber wenn ich heute keine Daten erhebe, auch in einer bestimmten Qualität, dann kann ich die später auch nicht auswerten.
So ist es, ja.
Und ja, das ist so ein bisschen, man pflanzt einen Baum und weiß noch nicht genau, ob man den schlägt, ob man einen Weihnachtsbaum draus macht oder Brennholz oder ob er in die Schreinerei geht. Aber ein Stück weit, wir müssen, glaube ich, ein paar Datenbäume pflanzen.
So ist
alle
es.
Mann.
Ja, zusammen. Genau. Infrastruktur und Daten. Ja, letzte Frage, bevor wir gleich mal reingucken, wie du da eigentlich hingekommen bist. Wie ist so der Trend bei euren Kunden? Sagen die eher so, ja, ich möchte ein Zelt mieten und dann möchte ich, dass ihr da euch um alles kümmert, bis das aufgebaut ist, fertig ist? Oder sind die eher so, ja, wir würden ein Zelt mieten, wir holen das selber ab, wir bauen das selbst auf? Also wie ist da so der Trend? Weil man sieht ja jetzt so zum Beispiel generell Amazon Prime etc., die Kunden bewegen sich eher so dahin, dass man sagt, man will einfach alles schlüsselfertig und man will alles so,
ne, also abgeben. In dem Eventbereich gehen wir relativ weit. Mhm. Also das geht auch so weit, dass man sagt, also das Zelt, wenn man das Zelt jetzt mit einem Haus vergleicht, das, was wir hinstellen, ist ja quasi der Rohbau mit Fenstern sozusagen.
Exakt.
Und wenn das halt im Winter stattfindet und man braucht dann noch eine Heizung, also das können wir alles organisieren. Mhm. Also wir sprechen da immer von Turnkey-Events, das machen wir komplett. Und in der Regel bauen wir die Zelte natürlich dann auch immer auf, machen wir selbst mit unserer eigenen Mannschaft oder halt auch, wenn das jetzt international ist, dann fliegen wir jetzt nicht unsere komplette Mannschaft einmal um den Globus, sondern wir haben dann einen Teil der Mannschaft ist von uns und ein anderer Teil, der wird dann vor Ort gesourced.
Verstanden.
Und mit denen arbeitet man dann zusammen. Aber in dem Verkaufsbereich bauen wir normal keine Zelte auf, weil wir da ja unsere Zelte an Fachkräfte verkaufen. Ja, also das sind ja dann Zeltvermieter, die wissen, wie das geht.
Okay, verstanden. Cool. Genau. Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rein. Wie hat das alles, also wie ist das alles angefangen? Wie bist du da hingekommen? Erklär uns das mal und fang einfach da an, wo du sagst, da muss ich anfangen, damit man es nachvollziehen kann.
Ja, ich würde ganz früh anfangen, aber ich gehe relativ schnell durch. Also ich bin aufgewachsen in einem Vorort von Frankfurt, sehr lokal. Ich bin das erste Mal mit 21 geflogen. Ja.
Okay.
Mittlerweile, heute habe ich in über 25 Ländern schon gearbeitet. Also das hat sich dann extrem in die andere Richtung gedreht. In einem quasi Nicht-Akademiker-Haushalt, bin nach der 10. Klasse abgegangen, habe dann erstmal eine kaufmännische Lehre angefangen oder auch absolviert und während der Lehre so mein erstes Karriereziel formuliert. Da wollte ich nämlich als Elektroinstallateur mich selbstständig machen.
Okay.
Deswegen war es dann auch noch wichtig, Elektroinstallateur zu lernen. Das habe ich dann auch gemacht und habe dann aber festgestellt, doch nicht so eine gute Idee, weil es andere Handwerker gibt, die vielleicht leichter mit weniger Verantwortung Geld verdienen können. Ich möchte da jetzt keine Namen nennen, aber weil ich auch keinem zu nahe treten will. Aber für mich war das dann eigentlich durch das Thema und dann entschloss ich mich, Planänderung. Ich habe die Ausbildung abgeschlossen und dann Fachabi absolviert, E-Technik und habe dann Elektrotechnik studiert.
Ja.
Und in Richtung Diplom-Ingenieur Elektrotechnik. Bin da bei Fraunhofer eingestiegen in Stuttgart, am Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung. Und habe da als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Berater quasi gearbeitet für den deutschen Mittelstand im Bereich Industrial Engineering, Fabrikplanung. Und die Gelegenheit auch noch genutzt, dann noch ein Maschinenbaustudium zu machen.
Okay.
Das hat mich einfach interessiert und fand das spannend, so zwei Standorte zu haben in der Ingenieurswissenschaft.
Absolut.
Bin danach dann bei einem Automobilzulieferer eingestiegen, weil mein Karriereziel damals war dann bei Fraunhofer Werkleiter im Ausland zu werden.
Okay.
So, und dann musste ich ja irgendwann mal in die Industrie, das habe ich dann auch gemacht nach ein paar Jahren. Bin dann quasi auf die Klientenseite gewechselt, das ist ja auch so ein klassisches Phänomen mit Beratern.
Ja.
Wir hatten dann ein spannendes Projekt und da gab es einen Bedarf und dann bin ich bei Takata eingestiegen. Takata heißt heute, wurde von Joyson übernommen, also war ursprünglich ein japanisches Unternehmen im Bereich passive Sicherheitssysteme. Das sind quasi alle Systeme, die nach dem Unfall relevant sind.
Okay.
Also ich konnte den Unfall nicht mehr vermeiden und jetzt muss ich den Insassen einfach schützen mit Airbags, Lenkrädern und Sicherheitsgurten. Und dann stieg ich bei Takata ein. Erst eine relativ kleine Rolle, war dann zuständig im Bereich Industrial Engineering für 9 Werke in Europa mit 6.000 Mitarbeitern für dieses Thema. Und dann tat sich eine Gelegenheit auf, eine Geschäftsführung in Südafrika. Die Gelegenheit habe ich dann beim Schopf gepackt und war dann eben dieser Werkleiter im Ausland. Also Ziel erreicht, das war schon mal gut. Und bin dann auch später noch in die Schweiz gegangen in einer ähnlichen Rolle und habe mir dann einfach überlegt, okay, wie geht's jetzt weiter?
Ja.
Und dann wäre der nächste logische Schritt gewesen die sogenannte Multi-Plant Responsibility. Das heißt, man hat dann Verantwortung für mehrere Werke. Und ich fand aber auch, dass ich so im Bereich Strategie, Finanzen gerne nochmal was machen möchte und auch generell Management und entschloss mich dann noch für eine Ausbildung zum MBA.
Ja.
Und habe dann ein kombiniertes MBA-Studium an der London Business School in der Columbia University in New York absolviert. Das war auch nochmal interessant, weil ich ja bisher immer in Deutschland studiert habe und in England und in den USA studieren ist einfach anders. Will es jetzt gar nicht näher ausführen, aber wer die Gelegenheit dazu hat, der sollte das machen, auch wenn man das nur mal 2 Wochen macht. Das muss nicht immer. Es ist einfach eine andere Art des Studierens, hat auch alles seine Vor- und seine Nachteile. Und war dann in der Zeit Berater, also Unternehmensberater klassisch, selbstständig, habe auch eine Zeit lang bei Alex Partners gearbeitet, das war auch eine gute Zeit. Cool. Und bin dann später über ein Interimmandat bei Losberger eingestiegen. Zunächst als Geschäftsführer an einem Standort. Und mittlerweile leite ich mit 2 Kollegen, unserem CEO und unserem CFO, gemeinsam die gesamte Unternehmensgruppe eben mit den 1.000 Mitarbeitern rund und 250 Millionen Umsatz.
Sehr cool. Also sehr interessante Geschichte. Noch kurz zum Einhaken. Ich glaube, die Handwerker-Thematik hätte auch gut funktioniert, wenn man jetzt heute die aktuelle Situation sich anschaut. Ne?
Ja. Ja, was mir einfach damals aufgefallen ist, ich sag mal so, Maler oder Fliesenleger finde ich eigentlich viel besser, weil wenn jetzt ein Maler und ein Fliesenleger, wenn die kommen, danach sieht es immer schön aus. Wenn man einen Elektriker braucht, dann fängt er meistens an, irgendwo einen Kurzschluss zu suchen, teilweise. Und oft war es halt auch einfach so, wenn man einfach mal schaut, beim Material, ich sag mal, für ein Bad gibt man normal mehr Geld aus oder eine Küche als jetzt für die Steckdosen und die Schalter.
Das stimmt.
Das heißt, das stimmt. Das hätte auch gut gepasst, aber das war einfach damals meine Beobachtung.
Ja, klar.
Ja, dass man im Endeffekt als Elektroinstallateur bist du einfach immer verantwortlich. Auch wenn dein Kunde irgendwo das Loch gebohrt hat in die Leitung, die dann hinterher nicht funktioniert. Und wenn du dann gerade im Urlaub bist, dann ist der Kunde einfach weg.
Das stimmt.
Und wenn ein Fliesenleger oder ein Maler eine gute Arbeit macht, die Tapete, die fällt nicht einfach so von der Wand, von alleine.
Ja.
Das war so ein Stück weit meine Beobachtung. Aber wie gesagt, unter Vorbehalt ist meine subjektive Meinung. Und bitte,
ist klar,
bitte kein Shitstorm.
Genau. Das kriegen wir hin. Würdest du jetzt, wenn du jetzt auf den Weg so zurückschaust, irgendwelche 1, 2, 3 Meilensteine so prägnant hervorheben, die für dich entweder so meinungsändernd oder wegweisend waren. Zum Beispiel das Thema diese Werksleitung in Südafrika. Das ist sowas, ich habe da öfters Beispiele im Podcast, Indien, Südafrika, USA, also wirklich Angebote im Ausland, wo vielleicht auch dann nicht jeder unbedingt Lust drauf hat, seinen ganzen Lebensmittelpunkt. Man ist ja dann doch gerade an so einem Punkt, wo man sich vielleicht mal 5, 6, 7 Jahre gefestigt hat. Man hat die erste richtig gute Rolle, dann wahrscheinlich auch Familie gerade gegründet und solche Sachen. Und dann heißt es Südafrika oder eben Indien, USA. War das so ein Punkt, wo du gesagt hast, okay, da muss ich jetzt, das muss ich jetzt machen, weil das ist wegweisend und das kann sein, dass es auch karriereentscheidend ist?
Ja, also ich glaube wirklich, dass eine Auslandserfahrung über einen längeren Zeitraum sehr prägend ist und dass man in sehr kurzer Zeit sehr viel lernt und zwar nicht nur jetzt fachlich, sondern einfach auch als Mensch sozusagen. Mhm. Man ist dann auch selbst mal Ausländer irgendwo.
Das stimmt.
Und das ist auch eine wichtige Erfahrung, ja. Und deswegen würde ich auch sagen, dass die Erfahrung in Südafrika auf jeden Fall sehr prägend war. Und ich bin natürlich von einem Extrem ins andere gefallen, weil ich war ja erst in Südafrika und danach in der Schweiz.
Ja.
Und wenn man sich einfach mal so die Arbeitsrechtssituation anschaut und auch die Historie anschaut, das ist in Südafrika nicht unbedingt einfach für jetzt so einen weißen Jungen. Ich war ja noch nicht mal ein weißer alter Mann. Heute bin ich weiß und alt, aber früher war ich halt weiß und jung.
Ja.
Und wenn man da so ein Werk leitet, wo einfach der Großteil der Werksangehörigen einer anderen Ethnie angehört, das sind schon echt besondere Erfahrungen, die man dann macht. Und auch die ganze Diplomatie, die da erforderlich ist. Wenn man das mal 2 Jahre durchhält in so einem schwierigen Land,
ja.
Also, ich sag mal so, wenn man in Europa ist, in jedem Land ist es anders, aber ich sag mal, der Unterschied, ob ich jetzt in Deutschland arbeite oder in Österreich, der ist vermutlich kleiner, als jetzt, wenn ich in Deutschland oder in Rumänien arbeite oder Deutschland, China. Also wenn wirklich der kulturelle Hintergrund der Locals sich massiv ändert, also beispielsweise ehemalige Diktatur, oder auch ein religiöser Hintergrund, eine andere Kultur. Familien werden anders gewertschätzt. Und ich war natürlich auch in einer spannenden Zeit da unten. Da war die Fußball-Weltmeisterschaft.
Okay.
Ich war ja da unten von 09 bis 11. Und 2010 war die Weltmeisterschaft. Also ich habe den Untergang von Argentinien, das 4-0 damals, live mitbekommen. Gegen Deutschland im Viertelfinale. Wir sind dann leider im Halbfinale gegen die Spanier ausgeschieden, die ja dann verdientermaßen Weltmeister geworden sind. Also das war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung und auch natürlich für meine Kinder. Ja, wir sind ja runtergegangen mit 3 kleinen Kindern, 5, 3 und 6 Monate.
Ja, irre, ja.
Man braucht Mut,
aber
viel mehr braucht man eigentlich nicht.
Ja.
Mut und Durchhaltevermögen, man muss halt willig sein zu springen und dann immer die Ruhe bewahren. Aber das gilt ja auch im normalen Geschäft.
Ja, ist so.
Also wer die Möglichkeit hat auf eine Auslandserfahrung, ist meiner Meinung nach ganz schwierig durch andere Dinge zu ersetzen.
Absolut.
Ja.
Ja, dann schauen wir mal so ein bisschen auf deine Tipps, die du jetzt in deiner aktuellen Rolle anwendest oder die du vielleicht auch jetzt mit den Zuhörenden teilen kannst. Gib uns mal so ein bisschen Einblicke, was treibt dich rum und wie begegnest du dann natürlich den Herausforderungen? Was hast du für Themen vielleicht für dich persönlich, so Personal Management Themen? Was hast du vielleicht für organisatorisch Leadership Themen?
Ja.
Gehen wir da mal rein.
Gerne. Ja, zu den Top-Challenges kann man vielleicht erstmal so übergeordnet, dass wir es ein bisschen sortiert bekommen. Vielleicht unterscheiden wir einfach mal zwischen den übergeordneten Themen, die ich also gemeinsam mit meinen Kollegen auch bearbeite.
Ja.
Da gibt es so ein paar Cluster, wie es gibt natürlich auf der einen Seite die Shareholder und den Aufsichtsrat. Das ist natürlich das Besondere, was sich ändert, wenn man dann beim C-Level ist, weil vorher redet man normal nicht mit den Eigentümern, mit dem Aufsichtsrat. Das ist auch nochmal eine ganz andere Peer-Group, mit dem man da zu tun hat. Wenn man in einer Organisation ist, ich sag mal irgendwo im mittleren Management, da hat man eigentlich immer Mitarbeiter, Kollegen und Vorgesetzte.
Ja.
Und je höher man kommt, irgendwann sind halt die Kollegen werden sehr klein, wir sind halt jetzt nur noch zu dritt und oben gibt's halt keinen Chef in dem Sinn mehr. Natürlich, der CEO ist auch mein Chef in dem Fall, aber es ist schon ein anderes Verhältnis als früher meine Chefs und man muss halt mit dem Shareholder, mit den Aufsichtsräten da schon auch reden. Dann gibt's ein Thema wie Unternehmensstrategie und die Planung dazu, viele organisatorische Themen und natürlich auch Innovation, Produktthemen würde ich auch als ein übergeordnetes Thema sehen. Und last but not least, klar, so Zukunftsthemen wie zum Beispiel KI oder CSRD. Das sind so mal ganz grob die Cluster auf der übergeordneten Ebene.
Absolut. Was sind so, oder was sind organisatorische Challenges, denen du gerade entgegnest? Weil, also es ist ja, man spricht ja viel über Agilität, dass sich Unternehmen sozusagen schneller anpassen müssen, weil sich der Markt und die Technologie schneller dreht. Sind das dann auch die organisatorischen Themen, die man sozusagen dann folglich dieser Challenges anpasst? Oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, also man muss natürlich schon schauen, dass man die richtigen Mitarbeiter hat. Mhm. Und wir versuchen natürlich auch immer, wenn wir eine Vakanz haben oder auch mal einen neuen Job kreieren, dass wir das, wenn es geht, intern besetzen.
Na klar.
Und aber dann natürlich auch extern uns auch wieder hier und da ein bisschen Nachwuchs reinholen.
Ja.
Ich gebe mal jetzt ein Beispiel. Angenommen, wir hätten jetzt eine Rolle auf der zweiten Ebene zu besetzen, dann würden wir natürlich gucken, wen haben wir auf der dritten Ebene.
Den kann man entwickeln.
Und würden dann unter Umständen aber auch auf der dritten Ebene mal jemand wieder von extern nehmen. Wir würden eher nicht versuchen, gleich die zweite Ebene von extern zu besetzen, weil wir natürlich auch, weil es uns auch wichtig ist, dass wir das Signal geben an die Mannschaft, dass man sich bei uns halt auch entwickeln kann, wenn man das möchte.
Ja, definitiv.
Genau.
Macht Sinn. Cool. Ja, also sehr spannend. Wie würdest du das Thema Wachstum und Effizienz beschreiben? Es ist ja immer so, man auf der einen Seite darf man die Zukunft nicht für die Gegenwart opfern. Also man darf sich nicht tot, sag ich mal, optimieren oder so. Wie gehst du mit dem Thema um? Irgendwelche Tipps in dem Bereich?
Eigentlich ist es schon so, ein Stück weit, dass es halt Wachstumsphasen gibt und in den Wachstumsphasen ist einfach die Effizienz nicht so wichtig.
Definitiv.
Das ist ja so die klassische Binse, dass wenn ich sehr viele Aufträge habe und einfach damit beschäftigt bin, die Aufträge abzuarbeiten, dann werde ich jetzt nicht gucken, ob wirklich meine Produktivität diesmal wieder bei 83,5% war oder 98,4%.
Ja.
Sondern dann ist man erstmal froh, dass der Auftrag aus der Tür draußen ist. Und wenn man dann Wachstumsschwachphasen hat, dann guckt man natürlich wieder mehr auf die Effizienz. Ich finde, die Challenge ist ein Stück weit immer, wenn man so Schwächephasen hat, dass man halt die Weichen schon auch stellt für den späteren Wachstum. Also du hast ja eben schon gesagt, dass man sich nicht tot spart oder man ist ja nicht gleich tot, aber vielleicht ist man so ein bisschen starr oder paralyzed sozusagen und kann dann gar nichts mehr machen. Und da muss man einfach schauen, dass man ein Stück weit sich diese Freiräume behält in diesen Schwächephasen. Das finde ich eigentlich wichtig.
Also sehr interessant, jetzt schauen wir mal so ein bisschen, was waren deine Learnings natürlich aus der Karriere, die du immer gesagt hast, okay, da habe ich jetzt was dazugelernt, das würde ich jetzt in eine Art Best Practice verpacken und das wende ich auch in Zukunft gut an. So, gib uns da mal so ein paar, paar Tiefstiche in diese Learnings und in die Tipps, die du vielleicht auch mit den Zuhörern teilen kannst.
Ja, ich habe ja schon ein paar Podcasts von dir gehört. Du fragst ja dann auch immer, wie überlebt man dort im C-Level?
Richtig, genau.
Die erste Frage ist natürlich auch erstmal, wie kommt man da überhaupt hin? Da ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass man versucht, immer Ruhe und Überblick zu bewahren. Das heißt, Panik hilft niemandem, ja, und man kann das schon relativ früh trainieren. Und das ist meiner Meinung nach eine Eigenschaft, die besonders wichtig auf C-Level halt auch ist. Ich habe mal, ich mache sehr lange Kampfsport schon, seit 40 Jahren. Ich habe alles Mögliche gemacht. Mittlerweile praktiziere ich seit 15 Jahren Kung Fu.
Ah, wow.
Genau, und ich habe aber auch mal eine Zeit lang geboxt. Und der Boxtrainer, der hat immer gesagt, nicht hektisch werden, weil nach Hektik kommt Panik, nach Panik der K.O. Und das ist im Management eigentlich auch so.
Okay.
Ja, und das ist eigentlich überall so. Das heißt, wenn man anfängt, hektisch zu werden, ist Impulskontrolle einfach ganz wichtig. Tief durchatmen, vielleicht auch kurz eine Pause mal machen, wenn das irgendwie geht. Oder auch mal ein Gespräch abbrechen. Eventuelle Emotionen wieder runterkochen lassen, entweder von die eigenen oder auch vom Gegenüber. Und mit der Zeit wird man dann auch ruhiger. Weil was man schon oft faszinierend findet, bei mir war das jedenfalls immer so, als ich als junger Mitarbeiter, junger Manager, wenn man da mal auf so ein C-Level getroffen ist, die waren irgendwie immer so ruhig und ausgeglichen. Und aber die waren ja nicht von Anfang an so.
Richtig.
Und man wird ja dann so. Und deswegen finde ich das einfach wichtig, dass man das schon relativ früh auch trainiert.
Mhm.
Ja.
Hast du da richtig aktiv dran gearbeitet? oder kam das einfach so? Oder hast du wirklich gesagt, so, boah, diese Ruhe, da muss ich wirklich aktiv was tun und das muss ich üben oder das muss ich.
Ja, gerade, also ich sag's mal so, ich sag mal gerade schon, also ich habe bei Feedback immer gut zugehört und auch so diese Impulskontrolle, wenn einer was sagt, erstmal drüber nachdenken. Ja. Nicht einfach mal rausplappern, sozusagen. Weil je höher man auch kommt, umso schwerer wiegt das Wort. Ja, und wenn wir mit dem Aufsichtsrat heute reden und wir versprechen da irgendwas, da können wir nicht in 2 Wochen sagen, April, ich habe mich geirrt.
Total.
Ja, oder wenn mich jemand fragt, ob ich irgendwas weiß, dann kriegt er entweder direkt die Aussage und wenn ich es halt nicht weiß, dann sage ich, das muss ich prüfen. Ja, aber dann werde ich mich nicht zu irgendeiner Aussage versteigen, wo ich mir nicht 100% sicher bin. Und mir passiert das halt immer wieder, dass ich mit Mitarbeitern oder auch mit, also wenn ich von Mitarbeitern rede oder Kollegen, dann sind es nicht meine Direct Reports, sondern ich rede eigentlich mit jedem in der Organisation.
Ja.
Und wenn ich dann frage, wie ist denn das? Ja, das ist so und so. Ah, okay. Bist du sicher? Ich muss da nochmal drüber nachdenken. Das ist so ein bisschen so ein Klassiker. Und ich finde, da muss man einfach drauf achten, weil man relativ schnell Vertrauen verspielt.
Das ist richtig, ja. Das ist ein guter, sehr, sehr guter Punkt, ja.
Aber vielleicht nochmal grundsätzlich zu dem Thema, wie überlebt man dort? Also ich empfinde meine Kollegen oder die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen nicht als Löwenhöhle. Wir arbeiten da sehr vertrauensvoll zusammen. Das ist mir auch wichtig. Das wäre eigentlich auch fast eine Voraussetzung für mein Arbeitsumfeld. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht auch mal Konflikte austragen, aber die werden sachlich ausgetragen und nicht persönlich. Und wir sind immer bemüht, die beste Lösung zu finden.
Total,
für die Situation.
Ja.
Ich finde aber auch, dass es wichtig ist, dass jeder so seinen eigenen Stil findet. Ja, es gibt halt introvertierte und extrovertierte Typen und ich werde aus einem introvertierten Typ keine Rampensau machen. Das ist einfach Fakt, aber man kann sich trotzdem inspirieren lassen. Ja, das heißt, über Biografien oder wie es die anderen machen, ich finde, man kann sich auch viel abgucken und dann muss man aber auch immer noch mal prüfen, passt es für mich, passt es zu mir? Weil ich einfach wichtig finde, dass man authentisch bleibt und dass man am Ende auch seine eigene Brand halt hat. Ich will ja nicht ein Abklatsch vom tollsten Manager sein, sondern ich will für mich eine Rolle schaffen, die für mich passt persönlich, aber auch gut in mein Umfeld reinpasst.
Sehr cool, ja. Kurze Zwischenfrage noch, ihr seid zu dritt, CEO, COO?
CEO, CFO und ich in der Operating-Rolle, genau. Okay.
Super.
Ja. Ja. Und was ich auch wichtig finde, ist Projekte vom Ende her zu denken. Ja, ich bin immer relativ schnell dabei, wenn eine neue Idee hochkommt, wie kann man das denn umsetzen? Das heißt, ich mache jetzt nicht erstmal 3 Wochen Plan und stelle dann fest, das kann man gar nicht umsetzen, sondern wenn eine neue Idee hochkommt, dann überlege ich mir gleich, okay, wie könnte ein Konzept aussehen, wie kann man das implementieren und wie kann man am Ende auch den Erfolg kontrollieren? Und wenn es da ein grünes Licht gibt, dann fangen wir an mit der Planung.
Okay.
Ja, nicht erstmal lange planen und dann lange Konzept und dann stellt man am Ende fest, ja Moment, es kostet 5 Millionen, das Geld haben wir gerade nicht, dann würde ich es halt gleich zurückstellen. Ja, das muss ja alles reinpassen und was ich bei Projekten auch einfach wichtig finde, sich zu überlegen, wo sind denn Quick-Wins und wo sind wirklich strategischen Hebel, weil die Quick-Wins würde ich dann in dem Projekt auch ein bisschen priorisieren, weil es immer ganz nett, angenommen, ich habe jetzt ein Projekt, ja so ein kleineres, also sagen wir mal 2 Millionen investieren wir da. Und wenn da ein paar Themen dabei sind, wo ich relativ schnell einen Return realisieren kann, dann würde ich mich da natürlich zuerst drauf fokussieren.
Okay.
Und dann mittelfristig die strategischen Hebel von dem Projekt dann auch anzugehen.
Okay.
So mal als Idee.
Okay, macht Sinn. So vom Ende her denken, meinst du, du stellst dir dann vor, wie das Projekt am Ende aussieht, wenn es fertig ist und leitest dann aus diesen, sag ich mal, fertigen Ergebnissen dann den Projektablauf her oder?
Auch, ja.
Okay.
Genau.
Kannst du da noch ein bisschen tiefer reingehen, wie man sich das sozusagen Projekte vom Ende her denkt?
Ja gut, wenn man, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, okay, wir wollen unsere Kapazität an irgendeinem Standort verdoppeln.
Okay.
Ja, dann kenne ich ja ungefähr den Standort und überlege mir, okay, kriegen wir da überhaupt doppelte Kapazität? Was heißt denn das jetzt eigentlich? Heißt das einfach nur mehr Personal, mehr Schichtbetrieb oder brauche ich auch mehr Maschinen? Passt es da hin oder passt es halt da nicht hin?
Ja.
Das ist so ein Crosscheck beispielsweise, klassisch so in der Fabrikplanung.
Okay, verstanden.
Genau.
Cool.
Ja.
Okay, ja, gehen wir weiter. Was hast du noch sozusagen für...
Ja, und auch wenn die Themen kleiner werden, also jetzt kein Projekt, sondern halt auch Aufgaben, auch immer überlegen, ist es jetzt eher ein taktisches Thema, operativ oder strategisch, also taktisch ist halt eher so schon wichtig, aber sehr kurzfristig. Mhm. Ja, oder ist es eine gute Idee, aber die ist jetzt heute nicht wichtig, sondern vielleicht auch erst in 3 Wochen. Ich arbeite damit, ich nenne das immer Ideenspeicher, da habe ich so eine Excel-Tabelle, da schreibe ich das erstmal kurz rein, gar nicht groß, einfach, dass ich das Ding mal gebunkert habe für mich und die gucke ich mir dann so regelmäßig an und schaue, wenn dann natürlich auch entsprechend Kapazität da ist, weil es geht ja nicht nur um meine Kapazität, sondern die Organisation muss es ja auch können, mhm, im Endeffekt. Und sowas gucke ich mir dann an und im Führungsverhalten natürlich eher das Was vorgeben, mhm, weniger ja, das Wie. Und je höher man kommt, umso weniger wie, sozusagen, mhm, ja. Und auch mal zulassen, dass irgendwas mal kontrolliert an die Wand fährt. Mhm. Ja, ja, dass Leute auch aus Fehlern lernen können, aber Stichwort ist da wirklich kontrolliert, mhm, bevor es dann schlimm wird. Und in diesem Kontext natürlich immer konsequent sein, loben und tadeln, ja. Ja. Und wenn man tadelt, ist es halt aber auch wichtig, was jetzt konkret das Thema war, mhm, und die Empfehlung, wie man es zukünftig besser machen sollte. Ich sag mal einfach fluchen und sagen, das war jetzt Mist, damit kann ja keiner was anfangen. Da muss man das dann schon so sagen, ich bin nicht zufrieden, weil, und beim nächsten Mal bitte ABC. Mhm, ja, und dann kann man auch diskutieren und so kann man sich dann auch weiterentwickeln und dadurch etabliert man auch einfach eine lösungsorientierte Organisation und keine problemorientierte Organisation. Hm, weil es mir auch wichtig ist, ich sage immer, ihr könnt zu mir mit jedem Problem kommen, aber wenn ihr mit einem Problem kommt, hätte ich gerne möglichst 3 Lösungsvorschläge. Hm, den besten, den günstigsten, den schnellsten. Mhm. Ja? Also nur, ich habe ein Problem, sage ich, ja gut, okay, ich habe ganz viele. Einfach, und es hilft schon und es funktioniert auch meistens. Das heißt jetzt nicht, dass gar keiner kommt, mit keiner Lösung, das gibt es schon auch, aber tendenziell weiß unsere Mannschaft, dass sie, wenn sie ein Problem hat, auch selbstständig darüber nachdenken sollen und zwar auch out of the box. Also Stichwort, das Jahr ist langsam zu Ende, mhm, die Budgets sind aufgebraucht, wir haben hier ein Problem, wir müssten eigentlich jetzt 100.000 Euro in die Hand nehmen, um dieses Riesenproblem zu lösen, dann möchte ich, dass dieser Vorschlag gemacht wird, weil eventuell finden wir noch Geld und nicht einfach in diesen Leitplanken nur denken, die man halt so hat, weil andere haben halt auch andere Leitplanken. Vielleicht gibt es noch woanders ein Budget, was wir dann dafür nutzen können.
Macht Sinn, ja. Ja. Wie geht ihr mit dem Thema Meetings hier bei uns rum? Ich spreche auch mit ganz vielen unterschiedlichen Branchen etc. Es interessiert mich immer, letztens hatte ich eine gute Unterhaltung über das Thema Mails nebenher beantworten in Meetings. Also ist für mich No-Go irgendwie, das geht gar nicht. Manche Leute sagen, ja, das kannst du nicht verbieten, weil natürlich manche, es ist eine schnelllebige Welt. Wie ist bei euch so die Meetingkultur?
Also die Meetingkultur ist, dass nichts außer dem Meeting stattfindet. Mhm. Es ist zulässig, wenn so ein Telefon auf dem Tisch liegt.
Ja, okay.
Ja, und Anna schreibt kurz eine SMS, ich rufe später zurück. Mhm. Also ich sag mal so, sagen wir mal 98% Attention-Zeit. Also wir sind da nicht total schwarz-weiß, weil natürlich in dem Moment, wenn da Damen und Herren dabei sitzen aus dem Vertrieb und der Kunde ruft an, ja, da will ich auch, dass sie ans Telefon gehen.
Genau.
Aber es wissen schon alle, dass wir das eigentlich nicht wollen und wenn halt mal kurz einer rausgeht zum Telefonieren, dann ist der normal nicht lange weg und sagt dann auch, warum das passiert und dann war es in der Regel auch immer wichtig. Hm. Aber das passiert bei uns nicht ständig, sondern da ist wirklich die Ausnahme die Regel. Mhm. Ja?
Genau, okay.
Und bei uns ein Meeting ohne Protokoll und ohne Aktionsplan, das hat einfach gar nicht stattgefunden.
Okay, also das ist wirklich verpflichtend? Ihr macht immer Protokolle oder irgendwie Aktionspläne daraus?
Ja, Protokoll ist aber dann auch ein dehnbarer Begriff.
Ja.
Also wenn wir uns jetzt hier informell eine Viertelstunde unterhalten und wir haben jetzt was vereinbart, dann sage ich entweder zu dir, du Franz, schick mir kurz doch nochmal kurze Zusammenfassung per Mail.
Ja, genau.
Wir machen da nicht jedes Mal ein formales Protokoll.
Klar.
Aber es gibt bei uns auch formale Protokolle, wobei die halten sich in Grenzen. Die beziehen sich in der Regel auf die Regelmeetings, weil jede Gesellschaft hat ein Monatsmeeting. Das kaskadiert dann nach oben. Und diese Meetings sind schon sehr formal dokumentiert und protokolliert. Aber wir haben natürlich auch einige Geschäftsführer im Unternehmen und man möchte natürlich auch eine Dokumentation kreieren, die auch einer im schlimmsten Fall mal einer gerichtlichen Überprüfung standhält.
Na klar, ja, macht Sinn.
Genau.
Sehr gut. Und okay, Also finde ich immer sehr spannend zu erfahren, wie Meetings sozusagen weiterverarbeitet werden. Man sagt ja immer, wenn es kein, wie du gerade auch gesagt hast, ne, wenn es keinen Aktionsplan danach ging, dann hätte man es auch sein lassen können, das Meeting.
Genau.
Finde ich immer gut zu wissen. Wie bildest du dich weiter oder wie bleibst du up to date in deiner Rolle? So?
Das ist, bringt mich letztlich zu meinem nächsten Punkt. Mhm. So, ich sag mal so, das Thema Information. Mhm. Und auch so die persönliche Entwicklung beziehungsweise auch das Lernen. Ich bin jetzt 51, mhm. Ich weiß nicht, in meinem Leben schon 1000 Klausuren geschrieben. Also ich hab da relativ viel gemacht, glaube ich, verglichen am Durchschnitt. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich aber trotzdem der Meinung, dass es auch nie aufhört. Und tagesaktuelle Nachrichten sind mir nicht so wichtig. Mhm. Also ich höre in der Regel morgens Deutschlandfunk, wenn ich im Auto sitze mhm. oder beim Zähneputzen. Mhm. Und abends gucke ich mir die Tagesthemen an oder also die, ich sag mhm. mal, öffentlich-rechtlichen, so eine Nachrichtensendung und das war's. Ich lese eigentlich keine Tageszeitung. Ich bin mehr so auf dem Wochenzeitungstrip.
Okay.
Oder die Zeitung am Wochenende, mhm. so die, ja, jetzt auch keine genau. Schleichweite mehr machen, aber es gibt ja Tageszeitungen, da gibt es dann auch eine Sonntagszeitung von oder es gibt auch die Rheinwochenzeitung. Mhm. Das finde ich einfach besser, weil in der Regel die Berichterstattung eine gewisse Tiefe hat.
Ja.
Und was heute wichtig ist und übermorgen keinen mehr interessiert, das interessiert mich heute halt auch nicht. Also ja. Ich habe beispielsweise während der Trump-Wahl geschlafen wie ein Baby, weil mir war das relativ egal, mhm. weil ich halt gedacht habe, okay, entweder wird es knapp, ja. dann dauert es eh nochmal 3 Tage, bis es klar ist. Gut, leider war es nicht knapp in dem konkreten Fall. Ja. Das ist so ein bisschen der Mix, den ich fahre. Und ich okay. finde auch ein tolles Tool Podcasts heutzutage.
Ja, absolut.
Auch dein Podcast, ja. Den ich natürlich auch super
freut
finde.
Freut mich.
Genau. Und Markt- und Kundenwettbewerb, was die machen, da bekomme ich aber sehr viele Informationen aus dem Unternehmen selbst. Also ich mache da jetzt weniger selbst eine Recherche, sondern ich bekomme das in der Regel eher so zweiter Hand, weil so als COO ist man doch schon, hat man schon eher den Fokus mehr auf das nach innen als nach außen.
Ja.
Wobei ich mich natürlich auch immer freue, wenn ich Kunden treffe und da die Gelegenheit habe, mich auszutauschen. Oder auch, ich war jetzt die letzten 3 Wochen auf so 2 Tagungen.
Okay.
Das war auch spannend. Da bekommt man dann auch die Informationen, wie es bei den anderen so läuft, mit. Und wichtig finde ich einfach auch, dass man wirklich mit allen redet,
ja.
aber dann letztlich über die Organisation steuert. Also ich würde nur eingreifen, wenn Gefahr im Verzug ist. Beispielsweise, ja. ich gehe in den Shopfloor und da kommt ein Stapler vorbei, der da irgendwas nicht richtig gesichert hat, den würde ich natürlich anhalten. Und oder auch wenn es um Arbeitssicherheitsthemen geht, da würde ich eingreifen. Ansonsten steuere ich das dann immer über die Organisation ein. Das finde ich eigentlich wichtig und das wissen auch alle. Und ja, manchmal muss man auch ein bisschen die Quellen schützen. Ja, und man sollte auch darauf achten, die Meinung, die man von Personen bekommt, ist immer subjektiv. Das heißt, ich würde nie auf eine subjektive Meinung sofort draufspringen. Wenn da irgendwas auftaucht, was ich eher kritisch finde, dann würde ich nochmal an verschiedenen Stellen nachfragen und dann nochmal selbst drüber nachdenken, um so diese subjektive Meinung etwas zu objektivieren und dann damit umgehen. Und was ich auch ganz wichtig finde für die eigene Entwicklung, Mentor sein und auch Mentoren haben.
Ja.
Es hat sich natürlich über die Zeit bei mir ein bisschen gedreht, weil das letztlich die Weiterentwicklung so mit sich bringt.
Na klar.
Irgendwann wird es dann so ein bisschen dünn, aber ich bin immer noch ganz froh, dass es da so 2, 3 gibt, mit denen ich mich da austauschen kann. Mhm. Und last but not least natürlich gute Bücher lesen. Mhm. Also das sind so meine Schwerpunkte Politik, Geschichte, Wirtschaft, natürlich auch zur Unterhaltung. Und da versuche ich immer wenigstens abwechseln oder ich lese auch manchmal 2 Bücher parallel, 1 zur Unterhaltung und 1 fachlich.
Cool. Gibt es irgendeins, genau. was du gerade so weiterempfehlen würdest oder eins, was dich besonders geprägt hat? So
also Buch? Zur aktuellen politischen Lage kann ich Welt in Aufruhr von Herfried Münkler empfehlen.
Okay.
Da geht es so ein bisschen drum, er erklärt da seine Thesen, was er glaubt, wie sich das so ein bisschen jetzt ändert. Dadurch, dass wir so den Hegemon USA so ein Stück weit verlieren oder der sich ein bisschen anders sortiert. Fand ich ein sehr spannendes Buch, aber es ist keine leichte Kost.
Okay.
aber nicht die trotzdem Unterhaltung. Nicht zur Unterhaltung und man muss auch ein bisschen drüber nachdenken, aber das ist ja kein Nachteil, wenn man ein Buch hat, wo man ein bisschen drüber nachdenken muss.
Total. Okay.
Genau.
Cool. Ja, sehr spannend. So, wie sieht es mit so allgemeinen Charaktereigenschaften oder ne, so Grundeinstellungen etc. aus?
Also ich habe ja vorhin kurz ausgeführt, ich habe mich ja tendenziell eher hochgearbeitet. Mhm. Und das impliziert ein Stück weit auch eine gewisse Down-to-Earth-Einstellung. Aber ich finde insbesondere bei Personen, die ein bisschen anderen Background haben, das ist nicht schlecht, wenn der Vater ein habilitierter Professor war und die Mutter eine, keine Ahnung, eine Medizinerin oder was auch immer oder umgekehrt. Aber man sollte einfach immer darauf achten, dass es die meisten vielleicht bildungsmäßig vielleicht nicht immer auf dem gleichen Level sind. Deswegen sind die aber keine schlechteren Menschen. Der Mensch an sich ist immer gleich viel wert. Das habe ich insbesondere in Südafrika auch nochmal gemerkt und auch mitbekommen. Mhm. Und dann ist einfach die Challenge, man muss sich dann auf sein Gegenüber anpassen.
Ja.
Ja, dann muss ich einfach meine Sprache und meine Art der Kommunikation so wählen, dass ich einen gewissen Rapport schaffe. Und das hat einfach meiner Meinung nach viel mehr Vorteile, als wenn die gesamte Organisation immer die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und wenn da irgendein Vorstand um die Ecke kommt, jetzt kommt wieder der arrogante Schnösel, der da irgendwelche Bullshit-Bingo-Phrasen von sich lässt, die halt keiner versteht.
Mhm,
ja, eine klare Kommunikation finde ich einfach wichtig und auch jedem Mitarbeiter und Kollegen einfach eine Wertschätzung entgegenzubringen, auch über die jeweilige Lebensleistung, weil man manchmal auch gar nicht genau weiß, oder was heißt manchmal, meistens kennt man ja die ganzen Umstände nicht. Ja, ja, und jeder hat so seine eigene Karriere und die eigenen, die suchen sich halt die Herausforderungen mehr im Job, andere in der Familie, die dritten im Hobby, ja. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, finde ich, ja. Das heißt, die meisten Menschen suchen einfach einen Sinn und wollen ihren Beitrag leisten und wollen erfolgreich sein.
Ja.
Und es ist aber für mich auch okay, wenn einer sagt, gut, ich arbeite, um zu leben. Ich bin nicht der 130%-Typ. Das ist für mich auch okay. Dann sind einfach bestimmte Karrieremöglichkeiten verschlossen, aber dann ist das halt auch okay. Ja, und das muss einfach letztlich jeder selber entscheiden. Und klar ist natürlich, wenn man einen Job hat, so ähnlich wie meiner oder vielleicht auch mit viel mehr Verantwortung, das ist dann schon, lässt dann schon wenig Raum für sehr intensive Hobbys. Oder man muss dann einfach das alles ein bisschen anpassen. Deswegen mit dem Kung Fu, das kann ich auch sehr gut im Hotelzimmer machen. Ich kann überall trainieren, es gibt überall Schulen. Ich mache so mein Fitnessprogramm morgens, kann das alles ein bisschen mit einbauen.
Cool.
Bin aber jetzt nicht erster Vorsitzender von unserem lokalen Fußballverein, weil das würde einfach nicht funktionieren. Ja, weil ich einfach meistens nicht da bin, wenn die mieten. Ja, ja, und nicht, weil es mich nicht interessiert oder ich mich für was Besseres halte, aber der Tag hat halt nur 24 Stunden, 7 Tage die Woche und irgendwann meine 5 Kinder, meine Frau. Ne, da muss man einfach sich überlegen, was man will.
Ja.
Und man sollte dabei nie vergessen, dass in Deutschland ja immer noch das Recht auf freie Berufswahl besteht. Und es gibt keinen Grund, dass man einen Job macht, der einem keinen Spaß macht.
Ja,
ja, und wichtig ist dabei vielleicht auch nochmal in dem Kontext, wollen ist wichtiger als können.
Mhm.
Ja, also wenn ich was will, dann kann man sehr viel erreichen. Da gibt es übrigens auch noch ein ganz gutes Buch. Mindset heißt es, von der Carol Dweck. Das kann ich auch noch sehr, sehr empfehlen. Professorin von der Columbia, also da, wo ich in den USA auch studiert habe. Und jeder kann in dem, was er gerne tut, besser werden.
Mhm.
Also es wird schwierig vielleicht für einen, der oder eine, die nur 1,60 Meter groß sind, Bundesliga-Basketballer zu werden, aber sie können besser werden im Basketball.
Total.
Ja. Und wenn man dieses Mindset selbst hat und es auch noch schafft, seinen Leuten beizubringen und den Kollegen, dann, glaube ich, hat man einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil.
Ja. Finde ich sehr, sehr gut. Hey, ich glaube, da war jetzt schon auf dem Weg so viel Interessantes und vieles dabei. Ich habe jetzt gar keine Fragen mehr. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Würdest du noch irgendwas ergänzen?
Ja, vielleicht als Zusammenfassung. Wichtig ist einfach, Spaß zu haben bei dem, was man tut.
Okay.
Aber auch diszipliniert und konsequent zu sein. Man muss Pläne haben und die Ziele verfolgen. Man kann aber die Pläne auch mal ändern, wenn man ein Etappenziel verfolgt hat. Wie mein Beispiel mit dem Elektroinstallateur. Ich habe da nicht die Lehre abgebrochen, sondern ich habe sie fertig gemacht, weil ich glaube, dass man auch bei allem, was man zu Ende bringt, wieder Learnings rausbekommt. Die müssen auch nicht immer nur fachlicher Natur sein. Es kann auch wirklich auch was ein bisschen mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Nicht weglaufen vor Aufgaben, Ruhe bewahren, analysieren, priorisieren, abarbeiten. 90% of success is showing up. Hat mein Professor von mir gesagt.
Ja.
Und das finde ich, das ist auch so. Weil im Endeffekt, wenn ich, du oder er, sie, es wegläuft, dann macht es halt jemand anders. Weil irgendeiner muss die Arbeit machen. Und je größer die Ziele sind, umso relativ kleiner werden die Hindernisse.
Ja.
Von daher ist das auch manchmal noch ein bisschen eine ganz gute Guidance an der Stelle.
Sehr, sehr cool. Also echt tolle Episode. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eine letzte Frage. Was würdest du machen, wenn du nicht in der Wirtschaft oder im Corporate-Kontext tätig wärst?
Also wenn ich das nicht machen würde, vielleicht Lehrer oder Historiker.
Okay, könnte ich mir vorstellen.
Aber wenn du mich in eine Zeitmaschine setzt und mich das mit 16 fragst, werde ich das wahrscheinlich so nicht beantworten. Aber heute könnte ich mir das gut vorstellen. Oder für die Rente da noch ein bisschen Geschichte zu studieren, das fände ich spannend.
Ja, das geht auf jeden Fall ja noch. Alex, herzlichen Dank, dass du da warst. Es hat mega Spaß gemacht und ich glaube, alle Zuhörenden haben extrem viel gelernt.
Ja, freut mich. Danke auch nochmal, dass du gekommen bist und dir alles Gute und finden, du hast einen tollen Podcast. Dankeschön, Franz.
Cool, freut mich. Ja, also ich hoffe, dass ihr da draußen das auch denkt. Alex hat gerade schon gesagt, toller Podcast. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr das auch so seht und wenn ihr uns das auch mitteilt. Also nicht nur zu dieser Episode, da könnt ihr aktuell auf Spotify auch kommentieren, wirklich direkt diese Episoden, oder ihr schreibt einfach Alex und mir eine Nachricht. Wir freuen uns natürlich über Feedback in den LinkedIn-Posts, in den Kommentaren und natürlich auch in den Bewertungen auf den jeweiligen Plattformen. Ja, wenn ihr da noch ein Abo setzt und wie gesagt so eine Bewertung abgibt, würde ich mich sehr freuen. Das kostet nichts und euch kostet das auf jeden Fall nichts und es hilft, dieses Format noch ein bisschen zu verbreiten. Was auch hilft, das Format zu verbreiten, ist Atreus. Ich bin ja Berufspodcaster, nicht ganz, aber Hobbyberufspodcaster. Insofern gerne mal auf atreus.de vorbeischauen oder eben mit mir in den Austausch gehen, einfach mal in ein Sparring gehen, denn wenn ihr gerade die Fragestellung habt, habe ich die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen oder habe ich auch Aufgaben im Unternehmen, die ich, wie gesagt, mit einem externen Personen oder mit einer externen Person abarbeiten kann, dann kommt gerne auf mich zu. Wir haben einen sehr, sehr liebevoll aufgebauten Talentpool mit sehr fähigen Leuten. Insofern kommt da gerne auf mich zu. Manchmal hilft das Sparring und ihr findet eine Lösung und manchmal können wir euch auch helfen. Ansonsten, Alex, ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir und den Leuten da draußen wünsche ich ein tolles 2025.
Genau, allen einen guten Rutsch oder ich hoffe, ihr seid gut gestartet in das neue Jahr.
So ist es. Gut, danke dir, Alex.
Danke, Franz.